Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine Stadt vor, in der Druckerschwärze sich mit dem Klang von Debatten mischt. Studenten eilen zum Vorlesungssaal der Akademie, Kaufleute verhandeln Verträge, Adlige beraten im Landtag und dazwischen Unitarier, die mit nüchterner Vernunft theologische Fragen zerlegen und zugleich fordern, dass niemand wegen seines Glaubens zwangskonvertiert werden dürfe. Diese Szene wäre Rakau um 1620 gewesen, Zentrum einer kleinen, aber höchst einflussreichen Bewegung. Ihre Theologie stellte nicht nur die Dreieinigkeit in Frage, sie forderte Rechtsprinzipien heraus. Was darf Staat und Kirche in Glaubensfragen? Welche Strafen sind gerecht? Und wie schützt man das Gewissen eines Menschen vor kollektiver Gewalt? Aus diesen Fragen wuchs eine spezielle sozinianische Rechtskultur, rational, schriftorientiert und in der Praxis auf rechtliche Garantien angewiesen. Um zu verstehen, wie tief diese Fragen in die Rechtswirklichkeit der Republik Polen-Litauen eindrang und welche Spuren sie hinterließ, lohnt es sich, die politische und juristische Landschaft jener Zeit zu beschreiben. Nur so wird klar, warum gerade in diesem Reich religiöse Toleranz zur juristischen Aufgabe wurde. Die Republik Polen-Litauen bot ein ungewöhnliches Geflecht von Freiheiten und Beschränkungen. Die sogenannte Goldene Freiheit der Adelsrepublik verband weitreichende Privilegien der Adligen mit einem starken Parlamentarismus. Der Sejm, die Ständeversammlungen der Wojewodschaften und die persönliche Immunität des Adels schufen ein politisches System, in dem Privilegien, aber auch ein relativ hoher Grad an konfessioneller Vielfalt möglich waren. Die entscheidende rechtliche Weichenstellung kam 1573 mit der Warschauer Konföderation. In diesem Akt sicherten die führenden Magnaten und Stände erstmals offiziell die religiöse Koexistenz der verschiedenen christlichen Konfessionen für die Adelsordnung zu. Die Formel verpflichtete dazu, keinen Glauben zu verfolgen. Man nannte sie später eine frühe rechtliche Garantie der Gewissensfreiheit. Diese Konstellation zog Reformierte, Lutheraner, Calvinisten, Juden, orthodoxe Christen und eben auch die Bracia Polsi, die polnischen Brüder, die wir hier Sozinianer nennen, an. Anders als in vielen westeuropäischen Staaten konnten sich heterodoxe Gruppen in Städten und auf dem Land organisatorisch entfalten. Das machte aber die Lage zugleich prekär. Die rechtliche Anerkennung war oft an den Status als Adliger oder an den Schutz eines wohlwollenden Gönners gebunden. Fehlen diese Protektionen, blieb die Gruppe vulnerabel gegenüber lokaler Gewalt oder dem Druck der Gegenreformation. Rakau entstand in diesem Klima als ein bewusst gesetztes Zentrum für die Unitarier. Gegründet mit Protektion und Stiftungen, erhielt die Stadt 1602 die Akademie, ein Lehr- und Druckzentrum. Dort entstand 1605 der Rakauer Katechismus, ein systematisch-theologisches Lehrbuch, das die Positionen der Unitarier klar formulierte und theologisch-rechtliche Konsequenzen zog. Wer an der Einheit Gottes festhält, kann die Anwendung von Zwang in Glaubensfragen nicht mehr leichtfertig rechtfertigen. Der Katechismus war weniger nur Dogmatik, er diente politisch-juristisch als Manifest einer Gemeinschaft, die Schutz durch klare Regeln und gesetzliche Garantien suchte. Die polnischen Unitarier banden theologische Einsichten an juristische Forderungen. Fausto Sozzini legte in seinen Schriften, etwa in Werken wie De Jesu Christo Servatore, theologische Argumente gegen die Genugtuungslehre der Sühne vor. Diese Kritik hatte juristische Nebenfolgen. Wenn die göttliche Gerechtigkeit nicht als Forderung nach Bestrafung verstanden wird, dann reduziert das die moralische Legitimation pastoraler Sanktionen und öffnet Raum für zivile Regelungen statt kirchlicher Zwangsmaßnahmen. Die Unitarier verknüpften exegetische Präzision mit einer rationalen Ethik, die sich in Rechtsfragen übersetzte, zivile Ordnungen sollten die äußere Praxis regeln, die innere Überzeugung aber nicht mit Gewalt brechen. Politisch wirkte das nur so lange, wie die Unitarier rechtliche Protektion besaßen. In Friedenszeiten und unter Protektorat konnten sie Schulen, Druckereien und Kirchen betreiben, ihre Schriften verbreiteten sich über Grenzen. Ihre Drucker setzten juristische und theologische Argumente in Umlauf, die in den Seimen, in Losungen der Stände und in Rechtsstreitigkeiten auftauchten. Als jedoch die Gegenreformation stärker wurde, kippte die Lage. Die politische Stimmung änderte sich und mit ihr die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die radikale Wendung zeigte sich nach dem sogenannten schwedischen Einfall, der Deluge, und in den Jahrzehnten der Katholisierungspolitik. Der Sejm verabschiedete 1658 eine Bestimmung, die Nicht-Trinitarier zwang, zu konvertieren oder das Land zu verlassen. Vielen wurden Besitz und Rechte entzogen. Diese staatliche Repression forcierte eine zweite Phase socinianischer Praxis, Exil und juristischer Anpassung. Vertrieben gingen viele Unitarier in benachbarte Staaten oder in die Niederlande, wo ihre Schriften neu aufgelegt wurden. Die Erfahrung der Verdrängung formte zugleich ihre Rechtsargumente. In der Verteidigung vor ausländischen Publika und in Korrespondenzen mit Gelehrten unterschiedlicher Konfessionen nahmen sie eine sehr präzise juristische Sprache an. Begriffe wie Recht, Frieden, Gewissensfreiheit und bürgerliche Pflichten wurden systematisch ausgearbeitet. Sie argumentierten, dass Religionsstrafen nicht nur moralisch fragwürdig, sondern auch politisch schädlich und rechtlich kontraproduktiv seien. Neben den theologischen Leittexten entstanden juristisch reflexive Schriften einzelner Unitarier. Samuel Przypkowski etwa trat in Diskursen für die Pax Religiosa ein. Seine Argumentation zielte darauf, religiöse Konflikte auf der Grundlage von Vernunft und gesetzlicher Neutralität zu befrieden. Unitarische Juristen und Theologen griffen auf humanistische Quellen, römisches Recht und auf natürliche Rechte zurück, um eine Rechtsordnung zu begründen, die Gewissensfreiheit als ein zu schützendes Gut verstand. Ihre Argumente trafen auf offene Ohren in Teilen der europäischen Publizistik, nicht selten in Amsterdam, wo Exildruckereien ihre Werke verbreiteten. Die rechtliche Praxis in der Republik blieb widersprüchlich. Einerseits bot die Warschauer Konföderation eine normative Matrix der Toleranz. Andererseits setzte die politische Realität Gewalt und Ausgrenzung gegen Minderheiten durch, sobald die Mehrheitskonfession oder politisch mächtige Gruppen es verlangten. Die Unitarier erlebten beide Seiten und organisierten darum eine doppelte Strategie. Lokale juristische Absicherung durch Patronat und formale Rechte sowie transnationale Argumentation gegen die Legitimität religiöser Strafen. Ihre Schriften legten dabei einen klaren Fokus auf die Unterscheidung von innerer Religion und äußerer Ordnung, ein Gedanke, der später zentrale Bedeutung in der europäischen Diskussion um Religionsfreiheit erlangen sollte. Diese frühen juristischen Reflexionen blieben nicht ohne Folgen. Die Verbreitung socinianischer Texte in Druckzentren außerhalb Polens und die Korrespondenzen zwischen Exilanten und europäischen Juristen trugen zur Herausbildung einer Sprache der Gewissensfreiheit bei. Zugleich offenbarten die Erfahrungen der Unitarier Grenzen staatlicher Rechtsgarantien. Gesetze konnten existieren, aber ihre Durchsetzung hing an politischer Macht. Die Spannung zwischen normativer Toleranz und praktischer Intoleranz prägte das Denken jener, die Toleranz nicht nur moralisch, sondern juristisch fundieren wollten und legte damit Grundsteine für spätere liberal-rechtsstaatliche Diskussionen. Die socinianische Theologie nahm Gestalt an als ein dichtes Geflecht aus exegetischer Genauigkeit und rationaler Methodik. Im Zentrum standen vier miteinander verwobene Anliegen: die Einheit Gottes, die Ablehnung der Präexistenz Christi, die Zurückweisung der Erbsünde im traditionellen Sinn und die Kritik an der Satisfaktions- oder Genugtuungslehre. Diese theologischen Positionen sind nicht bloß abstrakte Dogmen, sie bildeten die Grundlage für juristische Forderungen nach Gewissensfreiheit und für die Ablehnung von Zwangsmaßnahmen gegen Gewissensabweichler. Um die innere Logik dieser Lehren nachvollziehbar zu machen, schauen wir uns die exegetische Arbeit der Socinianer an, ihre Bibelverse, ihre Lesarten, die daraus folgenden Schlussfolgerungen und die Einwände der Gegner. Die Einheit Gottes, die Socinianer begannen bei der klaren Schriftformulierung des Monotheismus. Sie verwiesen auf Deuteronomium 6,4: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Jesaja Kapitel 44, Vers 6: So spricht der Herr, der König und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Jesaja Kapitel 45, Vers 5: Ich bin der Herr und sonst keiner, außer mir gibt es keinen Gott. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29, Jesu Bestätigung des Deuteronomiums, Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3: Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 6, für uns gibt es aber nur einen Gott, den Vater, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen Christus Jesus. Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 19, du glaubst, dass es einen Gott gibt, du tust recht daran. Auch die Dämonen glauben und zittern. Die sozinianische Lesart stellte deutlich heraus, viele Texte sprechen vom einen Gott und unterscheiden den Vater als alleinige Quelle der Gottheit. Aus dieser Beobachtung zogen sie den Schluss, die klassische Dreieinigkeitsformel müsse biblisch begründet werden, nicht vorausgesetzt. Sie argumentierten, dass die neutestamentlichen Aussagen über Jesus seine besondere Stellung bezeugen, nicht zwingend seine gleichrangige Gottheit im ontologischen Sinn. Gegen die trinitarische Lesart brachten die Unitarier eine philologische und kontextuelle Methode ins Feld. John 1,1: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 28: Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Matthäus Evangelium Kapitel 28, Vers 19: Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Dienten Trinitariern als Belege für die Gottheit Christi. Fausto Sozzini und seine Schüler lasen diese Stellen hingegen differenzierter. John 1,1 sei zu verstehen vor dem Hintergrund hebräischer Gottesvorstellungen und der Johannesaussage, das Wort wurde Fleisch. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14 zeige, dass das Wort nicht ewig gleichrangig, sondern vom Vater ausgeht und in Menschwerdung eine besondere Sendung empfängt. Das Wort Gott, Theos, könne in unterschiedlichem graduellen Sinn gebraucht werden, nicht unbedingt als Anspruch gleicher Wesenheit. Thomas' Ausruf Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 28 sei, so die Sozinianer, keine theologische Definition der Gottheit, sondern ein Ausdruck tiefen Glaubens, mein Herr und mein Gott, drückte Anerkennung seiner Herrschaft und seines Wirkens, nicht metaphysische Identität mit dem Vater. Die Präexistenz Jesu bestritten die Sozinianer mit ähnlichen exegetischen Argumenten. Trinitarier zogen Texte Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58. Ehe Abraham wurde, bin ich, Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 3,14, Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, er ist Spiegelbild seiner Herrlichkeit und Urbild seines Wesens. Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11 herrn, um eine vorweltliche Existenz Christi zu belegen. Die Sozinianer konterten mit einer anderen Hervorhebung biblischer Stellen. Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 35, darum auch das Heilige, das geboren wird, heilig genannt wird, Sohn Gottes. Matthäus Evangelium Kapitel 1, Verse 20 bis 23, die Schilderung der Empfängnis, Römerbrief Kapitel 1, Vers 3, nach dem Fleisch aus dem Geschlecht Davids, nach dem Fleisch bestimmt als Sohn, Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 22 bis 36, Peters Rede betont Wirken und Erhöhung, sowie Philipper 2. Die Sozinianer lasen Philipper 2 nicht als Beweis vorweltlicher Gottheit, sondern als Beschreibung einer menschlichen Demut, die Gott anschließend erhöhte. Sie betonten, das Wort wurde Fleisch, ist ein Wendepunkt. Die göttliche Sendung realisiert sich in der Einsetzung eines Menschen zum Messias, nicht in der Offenbarung eines zuvor gleichrangigen göttlichen Wesens. Für sie bedeutete die Rede von Erhöhung und Sendung, dass Christus von Gott eingesetzt und gewürdigt wurde, nicht, dass er schon ontologisch gleich sei. Die Frage der Sühne und der Erbsünde führte zu den wohl schärfsten politischen Implikationen. Die klassische lutherisch-reformatorische Lehre besagt, dass durch Adams Sünde die Menschheit gefallen ist, Genesis 3, Psalm 5,51, dass Tod und Schuld auf die Menschheit übergingen, Römerbrief Kapitel 5, Verse 12 bis 21, und dass Christus durch stellvertretende Leiden und Opfer stellvertretende Genugtuung leistete, Jesaja 53, Psalm 22, Hebräer 19, 1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 2. Sozinianer wie Fausto Sozzini und Jan Crellius lasen diese Texte anders. Sie bestritten die Idee einer metaphysischen Erbsünde, die von Natur aus jede Person als strafwürdig kennzeichnet. Sie verwiesen auf Texte, die individuelle Verantwortlichkeit betonen, Ezechiel 18, und auf Jesu Ruf zur Umkehr und Nachfolge, Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 15, Matthäus 5, 7, um zu zeigen, dass Erlösung praktisch mit moralischer Umwandlung und Glauben zusammenhängt. Gegen die Satisfaktionslehre nannten sie ethische und logisch-theologische Probleme. Wenn Gott Barmherzigkeit ist, Psalm 86, Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16, könne er zugleich eine strafende Gerechtigkeit fordern, die nur durch die Hinrichtung eines anderen ausgeglichen werde. Dies widerspreche dem Bild eines gerechten, vernünftigen Gottes. Als Bibeltexte für ihre Position führten Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16, Römerbrief Kapitel 12, Verse 1 bis 2, 2. Korintherbrief Kapitel 5, Verse 18 bis 19, Versöhnung als Gottes Werk, das Menschen zur Vermittlung beruft, Matthäus Evangelium Kapitel 11, Verse 28 bis 30, Einladung zur Nachfolge statt Strafforderung und Lukas 15, Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Ihre hermeneutische Leitlinie: Jesus wirkt vor allem durch Lehre, Vorbild und moralische Transformation, siehe etwa Johannes 13,17, Dienst und Gebet als Zeichen der Läuterung, nicht in erster Linie durch juristische Satisfaktion. Orthodoxe Theologen hielten entgegen, dass die Schrift von einem stellvertretenden Opfer rede und dass Gottes Gerechtigkeit eine geordnete Wiedergutmachung erfordere, vergleiche Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 17, Römerbrief Kapitel 3, Verse 21 bis 26, 1. Korinther 15. Die Socinianer antworteten mit einer Kombination aus philologischer Präzision und rationaler Ethik. Viele der oben angeführten Verse, kontextualisiert, ergäben eher Motive der Versöhnung, Barmherzigkeit und Erneuerung denn juristische Schuldbücher Gottes. Zudem stellten sie ein philosophisches Argument in den Raum. Ein Gott, der Vergeltung fordert, um versöhnt zu werden, würde seine eigenen Attribute, Liebe, Vernunft, unterminieren. Die moralische Autorität Gottes gründe sich nicht in ritueller Strafe, sondern in der Fähigkeit, zur Umkehr zu rufen und innerlich zu erneuern. Diese theologische Neuausrichtung beeinflusste die juristische Sprache. Wenn Erlösung nicht als Ausgleichszahlung verstanden wird, fallen die theologischen Rechtfertigungen für kirchlichen Zwang und harte Strafen weg. Der Weg zur Gewissensfreiheit führte somit über exegesegetische Feinheiten. Wer in der Bibel nicht einen göttlichen Anspruch auf stellvertretende Bestrafung findet, kann schwerlich die weltliche Bestrafung von Häresie als gottgewollt legitimieren. Die socinianische Argumentation verband daher die Analyse einzelner Verse mit einem übergeordneten rationalen Prinzip. Das Gesetz muss vernünftig sein. Göttliche Gerechtigkeit kann nicht im Widerspruch zu göttlicher Barmherzigkeit stehen. Diese theologischen Positionen bündelten sich in klar erkennbaren Hauptfiguren. Fausto Sozzini formulierte systematisch die antitrinitarischen und soteriologischen Thesen. Lelio Sozzini legte den humanistischen, philologischen Grundstein. Jan Krell und Samuel Przypkowski trugen die Ideen in juristische und publizistische Debatten. Andrzej Wistowaty verfasste später systematische Verteidigungen und aktualisierte die Argumente für den europäischen Diskurs. Ihre Schriften De Jesu Christo Servatore, De Statu Primi Hominis, der Rakauer Katechismus und zahlreiche Briefe und Traktate zeigen eine konstante Methode, genaue Textarbeit, logische Klärung und die Übersetzung theologischer Einsichten in normative rechtliche Folgerungen. Diese Denkweise verstärkte die Spannung mit der orthodoxen Umgebung und legte zugleich den intellektuellen Nährboden für juristische Forderungen nach Gewissensschutz. Die Konsequenz war unvermeidlich. Je klarer die socinianische Argumentation, desto schärfer die Reaktion der Gegner. In den polnischen Gerichts- und Parlamentsakten wie in der politischen Praxis zeigte sich, dass theologische Debatten dort rasch in Rechtsfragen mündeten. Wer Gottesrecht und Bürgerrecht unterschied, veränderte die Grundlagen politischer Legitimität. Die Unitarier argumentierten demnach nicht nur für eine andere Doktrin, sie beanspruchten, dass diese Doktrin konkrete rechtliche Implikationen habe. Diese Verbindung von Theologie und Recht löste hitzige Kontroversen aus und veränderte nachhaltig das Diskussionsklima in der Republik und darüber hinaus. Die socinianische Bewegung hinterließ Spuren, die über die unmittelbare Existenz der Gemeinden hinausreichten. Auch wenn Rakau und seine Akademie schließlich unter Druck gerieten, die Ideen setzten sich fort, in gedruckten Büchern, in Briefwechseln und in der juristischen Sprache Europas. Die Kombination aus sorgfältiger Exegese, rationaler Argumentation und juristischer Sensibilität machte die socinianischen Schriften zu Ressourcen für spätere Debatten über Gewissensfreiheit, Staatsgewalt und die Grenze zwischen öffentlicher Ordnung und privater Überzeugung. Die rechtliche Bedeutung ihrer Texte erschließt sich an mehreren Ebenen. Zunächst formten die Unitarier eine Terminologie der Gewissensfreiheit, die sich an juristischen Kategorien orientierte. Unterscheidung von innerer Überzeugung und äußerer Handlung, Betonung individueller Verantwortlichkeit und die Forderung nach Rechtsgarantien gegen staatliche oder kirchliche Zwangsmaßnahmen. Werke wie der Rakauer Katechismus und die Traktate Fausto Socinis oder Jan Crellius verbanden theologische Schlussfolgerungen explizit mit normativen Forderungen an die Obrigkeit. Samuel Przypkowski argumentierte, dass religiöse Konflikte nicht durch Zwang, sondern durch vernünftige Auseinandersetzung und gesetzliche Neutralität gelöst werden sollten. Seine Schrift trägt die Handschrift einer juristischen Vernunft, die das Gemeinwesen vor inneren Zerwürfnissen schützen will. Zweitens bewirkte die erzwungene Migration vieler Unitarier eine Verbreitung ihrer Ideen in jene Staaten, die bereits pluraler oder freier im Druckwesen waren, vor allem in die Niederlande und nach England. Dort fanden Schriften Nachdruck, Debatten wurden fortgeführt und die Unitarier traten in Kontakt mit liberalen Juristen und Aufklärern. Die niederländischen Druckereien machten socinianische Texte in ganz Westeuropa zugänglich. Dies ermöglichte, dass Argumente über die Trennung von Kirchen und Staatsgewalt, über die Unzulässigkeit gewaltsamer Bekehrung und über die sittlich-praktische Natur der christlichen Lehre in die breitere publizistische Sphäre gelangten. In England fanden diese Themen Resonanz bei religiösen Dissentern, die ähnlich wie die Unitarier staatliche Eingriffe in Glaubensfragen ablehnten. Drittens ist die bleibende Bedeutung der Socinianer darin zu sehen, wie sie das Denken über Recht und Religion auf ein neues Fundament stellten. Nicht länger allein unter dem Vorzeichen gemeinsamer Konfession, sondern unter dem Gesichtspunkt individueller Gewissensrechte und der Zweckmäßigkeit staatlichen Handelns. Diese Verschiebung war nicht sofort Gesetz, doch sie veränderte die Argumentationsgrundlagen. Statt Häresie bekämpfen, lautete die Frage zunehmend: Welche Maßnahmen dienen dem öffentlichen Frieden und der Rechtsordnung? Aus dieser Perspektive verlieren rigide Strafmaßnahmen gegen abweichende Glaubensmeinungen ihre automatische Legitimation. Die socinianische Argumentation trug dazu bei, die Idee zu festigen, dass Gesetze rationale Grenzen haben müssen und dass die moralische Autorität nicht automatisch die rechtliche Unterdrückung rechtfertigt. Historisch wirkte diese Denkrichtung als Vorläufer späterer Entwicklungen. Die Unterscheidung von geistlicher und weltlicher Gewalt, die die frühe Neuzeit prägte, fand durch socinianische Beiträge neue Nuancen. Ihre Betonung der Vernunft im theologischen Diskurs korrespondierte mit dem geistigen Klima des 17. und 18. Jahrhunderts, in dem Begriffe wie Toleranz, religiöse Neutralität des Staates und individuelle Freiheiten zu zentralen politischen Themen wurden. Zwar sind direkte genealogische Linien zu einzelnen Aufklärern oft schwer nachzuweisen, doch lassen sich inhaltliche Parallelen und Übernahmen erkennen. Stichworte sind die Trennung von Kirche und Staat, die Verteidigung der Gewissensfreiheit als Rechtsgut und die Ablehnung staatlicher Zwangsmaßnahmen in Glaubensfragen. In der polnischen Geschichte bleibt die socinianische Episode ambivalent. Einerseits verdeutlicht sie die relativen Freiheiten der frühen Republik, die Raum für theologische Innovation bot. Andererseits zeigt sie die Grenzen dieser Freiheiten, sobald politische Kräfte und konfessionelle Mehrheiten sich gegen Minderheiten stellten. Die Entrechtung und Vertreibung der Unitarier im 17. Jahrhundert dokumentiert die Zerbrechlichkeit rechtlicher Garantien ohne stabile pluralistische Institutionen. Zugleich hinterließ die Debatte Spuren in der öffentlichen Rechtskultur. Diskussionen über die Rolle des Gesetzgebers, die Legitimität religiöser Strafen und die Funktion des Gewissens fanden Eingang in juristische Argumentationen, die später in Europa weitergedacht wurden. Auf intellektueller Ebene sind die socinianischen Werke heute wichtig für das Verständnis, wie religiöse Argumente sich in juristische Sprache übersetzen lassen. Wer den Rakauer Katechismus, Fausto Socinis Abhandlungen oder Przypkowskis Schriften liest, erkennt eine systematische Methode, exakte Textarbeit, logische Konsequenz und die Bereitschaft, theologische Einsichten in normative Forderungen an Staat und Gesellschaft zu überführen. Diese Methode prägte nicht nur die innerkonfessionelle Auseinandersetzung, sondern lieferte auch Argumente, mit denen spätere Generationen die Idee eines säkulareren, rechtsbasierten Umgangs mit religiöser Vielfalt begründeten. Schließlich bleibt die socinianische Erfahrung eine Erinnerung daran, dass rechtliche Institutionen und kulturelle Praktiken zusammenwirken müssen, um Freiheit zu sichern. Die Unitarier demonstrierten die Wirkmächtigkeit von Ideen. In Exil und Druck veränderten sie Diskurse, In Parlamenten und Prozessen maßen sie die Grenzen des Rechts. Ihre Kombination aus theologischer Präzision und juristischem Bewusstsein hat das Feld der Religionsfreiheit erweitert, nicht als abstraktes Ideal, sondern als juristische Aufgabe, die der Staat zu lösen hat, wenn er seine Ordnung und seinen inneren Frieden erhalten will. Diese Einsicht zählt zu den bleibenden historischen Beiträgen jener, die in Rakau und darüber hinaus für die Freiheit des Gewissens stritten. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.